Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir uns da wieder treffen dürfen zum Gottesdienst heute, wo der Harry uns Predigt wird halten über Schnittstellen im Leben, Teil 4 über den Samuel.
Alright, wir sind ja in einer Serie drin. Und da geht es heute um, wir sind im 1. Samuel, wenn du als Gast da bist heute Morgen. 1. Samuel ist unser Text. Wir sind jetzt in den Kapitel 18 und 19. Wir schauen das ein bisschen selektiv auseinander. Und es geht um ein Thema, das ich würde sagen, betrifft uns alle. Es geht um zwei Begriffe und die beiden Begriffe sind ähnlich, aber nicht identisch. Eifersucht und Neid. Ist nicht so wesentlich, dass du das nachher auseinanderhalten kannst, weil der Endeffekt ist beides mal in etwa der gleiche. Es ist etwas, wo ganz unterschiedlich, eine Emotion, die ganz unterschiedlich beschrieben und erläutert wird. Es wird geforscht über dem Thema sogar. Eifersucht, hat das so formuliert, er hat gesagt, Eifersucht ist die Angst, dass du etwas verlierst, was dir wichtig ist. Eifersucht. Neid ist Missgunst, wo du spürst, wenn jemand überkommt, was du hast wollen. Eifersucht, Angst, mir wird etwas weggenommen. Neid, Missgunst, weil ich etwas will und es nicht bekomme. Eifersucht, Verlustangst, im Wesentlichen. Neid ist Arglist. Jetzt lustig ist, wo es eint ist, findest du das andere. Die beiden sind meistens miteinander verknüpft. Von zwei Ladenbesitzern wird berichtet, dass sie bittere Rivalen gewesen sind. Zwei Ladenbesitzer, bittere Rivalen. Die Story geht ein Zeitchen zurück. Ihre Geschäfte sind einander gegenübergelegen an der gleichen Strasse. Die beiden hatten eine Sitzbank, wie das damals üblich war, vor dem Eingang von ihrem Geschäft, und haben darauf geachtet, wer von ihnen mehr Kundschaft bekommt. Wer einen Klient hat, hat triumphierend übergeschaut zum anderen, um ihn das wissen lassen. Ich kann, du nicht. Eines Nachts erscheint ein Engel und sagt zu einem der Ladenbesitzer, Gott hat mich geschickt, um dir eine Lektion zu erteilen. Er wird dir nämlich geben, was immer du verlangst. Aber du musst wissen, was immer du überkommst, davon wird dein Konkurrent auf der anderen Strassenseite das Doppelte überkommen. Willst du Reichtum? Er bittet so viel, wie du willst. Aber dein Konkurrent überkommt zweimal mehr. Willst du ein langes, glückliches Leben? Kannst du haben. Aber dein Konkurrent wird doppelt so lange leben. Du willst Erfolg? Den bekommst du. Aber dein Konkurrent wird doppelt so viel Erfolg haben wie du. Der Ladenbesitzer schaut missbilligend rein, überlegt für einen Moment, dann sagt er, okay, meine Bitte ist die, schlag mich mit Blindheit auf einem Auge. Nun, das ist Eifersucht verpackt in Neid. Shakespeare hat Eifersucht, kurioserweise, das hat einen medizinischen Hintergrund allweg. Shakespeare hat Eifersucht als das grünäugige Monster genannt. Und John Dryden hat Neid beschrieben als die Gelbsucht der Seele. Eine innere Emotion, die sich auswirkt auf den Organismus. Jetzt zusammengenommen kann man sagen, tun die beiden Laster eigentlich zu den gravierendsten Defekten gehören vom Charakter eines Menschen. Und das ist der Grund dafür, ist der, es wirkt so destruktiv auf zwischenmenschliche Beziehungen. Total destruktiv. Den Befund hast du schon im Alten Testament übrigens. Im Alten Testament. In den Sprüchen. Ist ja erstaunlich, wie weit retour das geht. Das ist nicht ein neues Problem. In den Sprüchen. Und das ist im 14. Kapitel, liest du im 30. Vers. Wer gelassen und ausgeglichen ist. Interessante Formulierung. Gelassen und ausgeglichen. Ausgewogen, ausbalanciert, nicht schnell auf den Palmen oben. So jemand lebt gesund. Der Eifersüchtige, wie jetzt gesagt, und da haben wir den Begriff, der Eifersüchtige, der Neidvolle, der Missgünstige, der wird buchstäblich von seinen Gefühlen innerlich aufgefressen. Das nagt, das beißt. Das lässt nicht schlafen. Das regt auf. Das dreht sich innerlich. Das ist ein Thema, das sicher einen praktischen Bezugspunkt hat. Jetzt, du kennst vielleicht den berühmten Lasterkatalog. Es gibt die 7 Todsünden. Die katholische Kirche ist, glaube ich, die erste gewesen, wo so einen Lasterkatalog, das sind die ganz gravierenden Charakterdefekte, da haben 7 dazu gehört: Hochmut, Habgier, Wohllust, Völlerei, Zorn, Eifersucht ist in dieser Liste drin und Trägheit. Aber Trägheit im Sinne von Faulheit natürlich. Jetzt bei mir Bedenken von dem Thema, ich muss sagen, also da bin ich ein Stück weit auch betroffen. Um ehrlich zu sein, ich gebe zu, dass ich von dem Gefühl nicht ganz frei bin. Jetzt, wenn ich frage, wer ist das denn schon? Dann habe ich doch in dem Moment bereits schon eine Rechtfertigung wieder gesucht. Das schmeckt schon bereits wieder nach einer Entschuldigung, der perfide Sache. Wir kommen nachher noch drauf. Tun wir vielleicht den Begriff, damit wir es würdigen können, wenn er im Text jetzt als Beispiel erscheint, tun wir vielleicht ein paar Aspekte noch ein bisschen genauer uns anschauen, im Sinn von einer Definition. Du hast den Text frei gelassen, wenn du den einfüllen willst, und sonst ist er im schriftlichen Text auch drin. Nicht ist ein Defekt, wo praktisch niemand eingestehen will. Als Pastor ist es so, und das ist etwas, was sehr berührend ist, dass Menschen einem ab und zu ihre Fehler, ihre Lebensschwierigkeiten, ihre Konflikte, ihre Sünden anvertrauen. Also die kommen in allen verschiedenen Varianten. Ich mag mich aber, weißt du, was erstaunlich ist? Ich mag mich auch nicht, zurückblickend, ich mag mich auch nicht ein einziges Gespräch erinnern, wo jemand gesagt hätte, ich muss dich bekennen, ich bin ein eifersüchtiger Mensch. Das schaffen wir irgendwie nicht. Das ist zu peinlich, einzugestehen. Darüber reden wir einfach nicht. Es will niemand zu dem Gefühl stehen und alle haben es. Das Zweite, was ich feststelle, es ist ein Defekt, wo man müsste sagen, ohne ein aussöhnendes Moment. Was meinen wir damit? Es gibt nichts Gutes zu vermelden, über dem Thema nicht. Nichts, was seine Existenz könnte rechtfertigen. Wer nach Sex giert, sagen wir es mal so, der findet vorübergehend Befriedigung, wenn er das Gefühl auslebt. Wer ein Problem hat mit Völlerei, der findet definitiv Befriedigung, der findet Freude beim Futtern. Das ist eine Belohnung. Wer zu Trägheit neigt, der findet doch Belohnung, indem er viel ausruht. Ich bin ja so müde, in der Tat. Ich brauche einen Kaffee. Wo ist Monika? Monika, Prost. Sie hat gesagt, sie sei auch müde heute Morgen. Sie hat gesagt, dann trinkst du auch einen Kaffee am besten. Also, da gibt es eine Belohnung. Und das ist nachvollziehbar. Selbst jemand, der Zorn gehört zu dem Katalog von den 7 Todsünden, selbst wenn jemand aggressiv ist, findet doch so jemand Freiraum, indem er in die Luft geht. Buchstäblich. Du explodierst. Das ist manchmal sogar besser als Faust im Sack machen und den ganzen Tag grollen mit jemandem. Jetzt aber das Problem ist beim Neid. Hat null Belohnung. Zero. Null. Es ist eine selbstverstümmelnde Sünde, hat jemand gesagt. Absolut richtig. Sie hat die Attraktion von einer gefangenen Ratte, die sich im Fuß beißt, in Verzweiflung, um aus dem Gefängnis freizukommen. Ein Defekt ohne Aussöhnung. Das Dritte, das macht es so problematisch im Zusammenhang mit Beziehungen, das Thema. Es ist ein Defekt, der noch das Schlimmste manchmal ist. Buchstäblich Schlimmste über jemand anderen denken lassen, der überhaupt nicht zutrifft. Unglaublich. Nicht bewirkt. Kannst du dir das vorstellen, dass jemand dich lieb hat und will nicht zu der DNA von jedem Mensch gehört, hinterfrage ich selbst das Motiv von einem Menschen, der mir nahe steht. Das ist möglich. Selbst im eigenen Freundeskreis ist das möglich. Nicht bewirkt, dass mit die angreifen, die mehr Erfolg haben als mir. Ist auch perfid, oder? Es hat jemand gesagt, es ist der Krebs der Seele. Zerstört unsere Fähigkeiten, andere objektiv zu sehen. Neid ist unglücklich. Es ist wie ein Grenzhaken. Es ist unglücklich über den Fortschritt, den jemand anderes macht. Dann hat er perfiderweise Vergnügen am Misserfolg, den jemand anderes hat. Das ist total quer. Wenn wir neidisch sind, sind wir traurig, weil jemand anderes froh ist. Wenn wir neidisch sind, sind wir froh, wenn jemand anderes traurig ist. Genau das Gegenteil. Total eine Umwertung. Wann ist neid das Problem? Schauen wir vielleicht ein paar Kriterien an. Neid ist ein Problem, wenn du bedauerst. Also sagst du, ich bin kein neidischer Mensch. Stell dir einfach vielleicht ein paar Fragen. Wenn du bedauerst, dass jemand anderes mehr Aufmerksamkeit bekommt als du, ist das ein Signal. Und übrigens, Studien haben gezeigt, man hat die längste Zeit gedacht, dass ein Kind ab Alter 2-jährig fähig ist für Eifersucht. Neueste Studien sagen, ab 3 Monaten ist ein Kind zu neidfähig. In der DNA rein! Wenn du einen Beweis brauchst, dass der Mensch ein gefallenes Geschöpf ist und dass die süße Baby sich entwickelt und irgendwann nicht mehr so süß sind, wie sie waren, schau das Thema an. Wir haben es bereits schon erwähnt, wenn ich Motiv hinterfrage von Leuten, die mir grundsätzlich gut gesinnt sind, frag dich, was ist da dahinter? Wieso mache ich das? Wenn du dich nur mit Leuten umgibst, die weniger kompetent sind in deinem Job, könnte es sein, dass du Probleme hast mit Leuten, die eben besser sind als du. Neid, Eifersucht, Missgunst, Emotionen, die hinter dem stecken können. Frag dich einmal, das ist für Ehepartner genauso wichtig wie für Singles. Wie oft gibst du jemandem ein Kompliment? Wann hast du das letzte Mal aus freiem Herzen zu jemandem gesagt, weißt du was, ich freue mich, dass du so toll in dieser Situation reagiert hast. Ein Beispiel. Geht das? Kannst du das? Ohne das Gefühl und nachher zu sagen, aber! Ein Kompliment machen und nachher das aber anhängen. Kannst du gerade spülen. Das bringt es nicht. Wie oft machst du ein Kompliment? Wie häufig übst du Kritik? Könnt mit dem Thema einen Zusammenhang an. Wenn du dich, und das ist ein ganz perfide, wenn du dich freust, wenn jemand einen riesen Seich gemacht hat, dann sagst du, geschieht mir recht. Ich habe es ja immer gewusst. Dann sind wir auf dem Boden, wo wir diskutieren heute Morgen. Wenn es mir schwerfällt, zuzugehen, dass der Donatus besser Musik spielt, als ich je in meinen Träumen. Wie Schlagzeug, ich habe es heute Morgen wieder so genossen. Sie sind einfach eine coole Truppe. So eine coole Truppe. Da könnte mich der Neid packen. Wenn du nicht musikalisch bist, packt mich der grüne Neid. Ich kann nur Amen singen. Oh Mann, es gibt so viele Gründe. Und so viel besser ist es doch, wenn man sagt, Mann, ich geniesse es, dass sie so begabt sind. Eine Journalistin, Irma Bombeck heisst, sie ist eine Amerikanerin, die hat das Wesen vom Neid in einem Humor, in ein humorvolles Gebet eingepackt. Sie hat gebetet, Herr, wenn du mich nicht schlank machen kannst, sorg wenigstens dafür, dass meine Freunde dick aussehen. Ein ehrliches Gebet, oder? Ein ehrliches Gebet. Okay, schauen wir die Illustration, wieso kommen wir auf das Thema? Unser Text gibt es her auf eine dramatische Art und Weise. Wir illustrieren es. Es gibt viele Warnungen in der Bibel über das Thema. Und eins von den eindrücklichsten Beispielen ist das, was wir heute Morgen anschauen. Der destruktive Effekt von diesem Gefühl sehen wir im Leben vom König Saul. Kernstück von der Geschichte, 1. Samuel 18, die Verse 8, beziehungsweise 5 bis 12. Die Story geht so. Der David zieht für den Saul, Saul ist König, David ist der Schafhirte gewesen, der den Goliath umgelegt hat. Er zieht für den Saul in den Kampf und, interessant, da fängt es ja schon an, er hat Erfolg. Er hat unverschämt Erfolg in allem, was der Saul ihm als Job gibt. Zuletzt macht er ihn sogar zum Heerführer, weil er sieht, der Typ ist so talentiert. Es ist eine Wahl, die den Beifall gefunden hat, ringelum, und wo das Heer nach dem Sieg über den Philister, den Goliath, zurückgekehrt ist, ist etwas ganz Lustiges passiert. Da haben die Frauen das Gefühl gehabt, da muss man eine Party schmeißen. Aus allen Städten kommen sie dem König Saul entgegen und sie singen und die tanzen und die haben Instrumente dabei. Die haben eine Mordsfreude, dass Israel endlich einen militärischen Sieg errungen hat. Und dann heisst es, sie singen. Das ist der Song. Das ist überliefert von dem Song. Das ist dokumentiert. Der Refrain vermutlich vom Song. Der Saul hat tausende getötet, aber der David zehntausende. Der Saul hat tausende getötet und der David zehntausende. Der Saul hat... Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen, wie die Straße umeinander tanzt? Kannst du dir nachvollziehbar vorstellen, wie der Saul sich gefühlt hat? Und genau so berichtet es der Text. Er wird giftig, er wird aggressiv, weil ihm der Song ganz und gar nicht im Kram passt hat. Wen wundert es? Er hat gedacht, wenn die so über den David singen, dann ist er als nächstes König. Und in der Tat wird er das ja. Das ist ja der Punkt. Er will König werden. Von dem, das ist der Schlüsselsatz im Abschnitt. Von dem Moment an, wo er so anfängt zu denken, von dem Moment an, schleicht wie ein giftiger Nebel das Gefühl in seine Seele und wird ihn bis zum Ende von seinem Leben, das muss man vorstellen, der ruiniert sein Leben, weil er dem Gefühl freien Raum lässt. Unglaublich. Dann heisst es, am nächsten Tag, wundert es dich, wird es auch von einem bösen Geist befallen? Haben wir schon mal gehört? Haben wir versucht zu kommentieren, was da abgeht? Wieso das passiert? Der David fängt an, wenn der König, wenn der Saul in so eine Stimmung gekommen ist, hat der David sein Musikinstrument, das ist ja so abgesprochen gewesen, er hat gemerkt, das tut ihm seelisch gut. Übrigens, es war interessant, so am Kongress, ich musste schmunzeln, dass Musik ein Thema war, an dem Kongress. Bill Hybels hat aus dem Musikteam 4 Leute auf die Bühne gebracht, die einen Song gesungen haben. Und er war offen und ehrlich genug, zu sagen, dass er mit Angstgefühl kämpft. Jetzt stell dir das vor. Ein Weltklasse-Leader. Berater zum amerikanischen Präsidenten während 2 Turns steht da und sagt, ich habe ein Problem mit Angst. Und Musik hat ihm gut getan. Musik hat am Saul gut da. Aber jetzt musst du schauen, was da passiert. Er wird von dem bösen Geist befallen. Der David fängt an klimpern auf der Harfe. Aber der Saul hat einen Speer in der Hand. Jetzt hat ein aggressiver Geist in ihm angefangen zu wirken. Und er will ihn, er rührt den Speer am David entgegen, er will ihn an die Wand spiessen. Er weicht dem elegant 2-mal aus. Aber er weiß, ich habe jetzt ein Problem. Und dann heisst es da, im 12. Vers, da fürchtete sich Saul. Das ist interessant. Nicht der David nur fürchtet sich vor dem König, umgekehrt. Der Saul kommt Angst über vom David. Das ist, was nicht bewirkt. Ist das nicht verrückt? Er kommt Angst über von einem total harmlosen Mensch. Begründung: Gott hat ihn verlassen. Sein Geist ist jetzt mit dem David. Er hat eine Weiche gestellt. Jetzt der bricht, musst du dir vorstellen, der bricht als ein unbekannter Hirtenbub. Der Philister erledigt hat. Das war nationale Nachricht in Israel, selbstverständlich. Der David, kannst du nachlesen, im 17. Kapitel, im 54. Vers, der David hat den abgeschlagenen Kopf vom Goliath übertragen auf Jerusalem. Das sind ein paar Kilometer. Und überall, wo man mit dem abgeschlagenen Kopf, ich hätte das nicht gesehen, wie die Augen ausgesehen haben, wie das Maul ausgesehen hat und wie die Schnittstelle ausgesehen hat, muss ich das drastisch vorstellen. Der hat einen riesen Haarschopf gehabt. Dem Haarschopf schleppt er den Kopf von dem Goliath bis auf Jerusalem und überall, wo er ankommt. Triumph! Triumph! Das ist der Beweis, was da abgegangen ist. Das ist nicht einfach nur ein Märchen gewesen. Das war das Tagesthema, wo immer er herangekommen ist. Jetzt irgendjemand schreibt eine Ballade über die Geschichte, über den Saul und über den David. Und eine Band aus Jericho fängt die Ballade an zu spielen. Und die ist in der kürzesten Zeit in den Top 100. Drinnen, in den Charts. Vers 7 dokumentiert den Refrain. Und je populärer das Lied geworden ist, desto mehr steigt im Saul Galle hoch. Er hasst den Song, wenn er ihn das erste Mal hört. Er kann ihn nicht mehr ausstehen, wenn er ihn das 40. Mal hört. Der Satz von da an ist der Saul eifersüchtig auf den David, wie gesagt, ein Schlüsselstatement. Du musst wissen, wörtlich heisst es dort. Und von dem Tag an hat der Saul den David scheel angeschaut. S-C-H-E-E-L. Scheel. Der Begriff bedeutet, jemandem den Erfolg nicht gönnen, den er hat. Wo das übersetzt worden ist, wo man 1. Samuel Jahrhunderte später übersetzt hat, haben die Latiner den Begriff Scheel anschauen mit in video. Latinisches Wort übersetzt. Also der Saul in video. Der David, er schaut ihn an. Er ist fixiert auf den Mann, auf den Knaben, muss man sagen. Er hat einen Tunnelblick bekommen. Er kann seine Augen nicht mehr abwenden vom David. Neid und Missgunst hat ihn gepackt. Jetzt, das ist ein Wendepunkt, musst du wissen, nicht nur im Leben vom Saul, es ist ein Wendepunkt im Leben vom David. Der David wird keine Ruhe mehr haben, bis zum Tod vom Saul. Ist doch verrückt. Wegen dieser Emotion will ich mich nicht, will ich meine Eifersucht nicht Gott übergeben kann, loslassen kann. Ein Leben lang Unruhe und Unrast. Der David wird vom Nationalheld aufgrund der Reaktion von dem König zu einem Flüchtling. Das werden wir sehen als nächstes. Wie das abgeht für ihn. Und die Tatsache, dass er völlig unschuldig ist an dieser Geschichte. Total. Der David hat nichts geliefert oder unterstützt in die Richtung, ist kein Thema. Das spielt für den Saul überhaupt keine Rolle. Und ich würde mal so sagen, das Gleiche passiert mit uns, wenn wir dem Gefühl freien Raum lassen. Jegliche sachliche Perspektive geht verloren unter dem Einfluss. Jetzt der Saul, der tobt sich aus. Du musst schauen, was da weiter passiert. Er zeigt eine Progression. Wenn du jetzt die nächsten paar Versen anschaust, das 19. Kapitel übergeht, er zeigt eine Progression in seiner Aggression. Das hört nicht einfach auf. Das ist nicht einfach harmlos. 4 Auswirkungen von der Eifersucht im Leben vom Saul werden deutlich. Es ist Zorn im Vers 8, es ist Misstrauen im Vers 9 von dem 18. Kapitel und es ist nochmal Angst, wo im 12. Vers und auch nachher zum Ausdruck kommt. Dreimal wird Angst in diesem Kapitel erwähnt. Das wäre im 18., im 12. Vers. Er fürchtet sich vor dem David, wie wir gesehen haben, weil Gott ihn verlassen hat. Wir sehen das im 15. Der David hat Erfolg. Der Auslöser für die Neid-Party, die der Saul feiert, wo er das sieht, fürchtet er sich noch mehr. Wo er mit jedem Erfolg, den David hat, steigt die Angst vom Saul. Und wo er erkennt, da sind wir im 15. Vers, jetzt 28 bis 29, wo der Saul erkennt, wo er realisiert, wo er begreift, dass ein Shift stattgefunden hat, dass Gott hinter dem David steht, überkommt er zusätzlich einen Angstschub. Und dann heisst es, das ist tragisch, er wird für den Rest von seinem Leben zu seinem Feind. Vielleicht tut es uns überraschen zu wissen, wie oft Menschen, die neidisch sind, aus Angst reagieren. Da ist der Fall. Zorn, Misstrauen und Angst führen direkt zu einem vierten Bereich. Und jetzt wird es problematisch im Quadrat. Es führt zu der Aggression. Unweigerlich. Der Saul im weiteren Verlauf von diesem Kapitel macht 5 Anschläge. Musst du dir das mal vorstellen? Sein bester Heerführer, den er hat, sein treuesten, loyalsten Mitarbeiter, den er hat, will er jetzt zum Weg ausräumen. Das ist nicht einfach nur Mobbing, sondern es ist aktiv dafür gesorgt, dass der Mann aus der Bahn geworfen wird. Er versucht, den David umzulegen. Und beachte, der Mordversuch ist nicht am Anfang der Eifersucht. Überhaupt nicht. Am Anfang ist die Eifersucht gestanden. Und das ist das Endresultat, die logische Konsequenz. Also wir sagen Leute, das Thema ist kein harmloses Thema. Es ist eine schleichende Selbstvergiftung, die stattfindet, wenn ich da die Regel nicht schiebe. Schleichende Selbstvergiftung. Kurzfassung. Kurzfassung von diesen 5 Anschläge, wir haben Zeit nicht, die im Detail anzuschauen, ist aber auch nicht so wesentlich. Er versucht ihn in den Versen 10 bis 11 mit dem Speer umzubringen. Das haben wir heute schon gesehen. In den Versen 12 bis 30 setzt er den David als Kommandant übers Heer ein, haben wir gesehen. Das macht er nicht nur, weil der David so gut ist. Das Motiv da dahinter ist, er wird auf dem Schlachtfeld umkommen, grosse Wahrscheinlichkeit. Dann ist er auch zum Weg ausgeräumt und ich muss es nicht einmal öffentlich machen. Er rechnet damit, dass er umkommen wird. Er versucht dann, ein zweites Mal mit einem Speer umzubringen. Das findest du in den Versen 9 und 10, jetzt im 19. Kapitel. Und dann wird es ganz spannend. Im 19. Kapitel, Attacke Nummer 4, das ist im 19. Kapitel, sind das die Versen 11 bis 17, wo er ihn im Bett umlegt. Die Story ist unglaublich. Also, ich meine, Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Sehr ernst. Aber muss die Story, ich muss euch das lesen, die ist so cool. Der David flieht, das ist ich lese im 1. Samuel 19, Vers 10 rum. Er floh aus seinem Haus und beschloss, noch in derselben Nacht die Stadt zu verlassen. Er will mit einem Speer umbringen, er flieht. Was macht er? Vers 11. Der Saul ließ Davids Haus sofort von Wachposten umstellen. Sie sollten David töten, sobald er am Morgen das Haus verließ. Davids Frau Michal warnt ihren Mann. Die warnt ihn. Wenn du dich heute Nacht nicht in Sicherheit bringst, bist du morgen ein toter Mann, sagt sie zu ihm. Warnt ihn. Sie lässt ihn aus dem Fenster an der Hausmauer runter. Der David flieht so schnell er kann und er entkommt seinen Mörder. Jetzt kommt der Fun Part. Michal, Vers 13, leitet die Götterfigur in David sein Bett, deckt sie sorgsam zu mit einem Geflecht aus Ziegenhaar auf dem Kopf von diesem Götz. Und wo am Saal seine Männer kommen, heisst es, sagt Michal zu ihnen, er liegt krank im Bett. Er liegt krank im Bett. Darauf befahlt der König, dann Zitat, dann bringt ihn eben am Bett zu mir, ich werde ihn umbringen. Ob der im Nest liegt oder nicht, ich habe ein Ziel, weg mit dem Mann. Oh, die hat ihm das Leben gerettet, buchstäblich. 5 Versuche und jeder scheitert. Ich meine, dann wird er irgendwann, würdest du doch meinen, checkt es und sagt, ich bin auf der falschen Schiene. Aber er checkt es nicht. Das macht nicht. Das macht Missgunst. Blind. Total, der ist total blind. Am Ende ist im Saal seine Seele nur noch auf ein Ziel fixiert. Der darf ich dann vor allem mal loswerden. Was er nicht begriffen hat, Gott hat eine Wahl getroffen. Der David wird König. Saul, mach, was du willst. Die Wahl ist getroffen. Jetzt schauen wir es noch ein bisschen von einer positiven Seite an. Was hätte dann können anders laufen? Er hätte, behaupte ich, der Saul hätte Alternativen gehabt. Und da ist dann vielleicht der Anwendepunkt für uns. Einfach noch mal zum kurz zurückblenden. Es ist das Thema ein Universalproblem. Und es ist in der Tat unglaublich. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Thema die ein oder andere Studie gelesen, die man gemacht hat mit Kind. Und man ist davon ausgegangen, dass die etwa zweijährig sind, bis zu dieser Reaktion fähig sind. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Neueste Studien sagen, ab 3 Monaten ist ein Kind absolut aufnahmefähig, wird anfangen zu zappeln und zu schreien, wenn es die Aufmerksamkeit von Mami nicht mehr hat, weil ein anderes Baby da ist. Es muss nicht einmal ein lebendiges Baby sein, es langt, wenn es Mami eine Puppe im Arm hat. Stell dir das mal vor. Der süße Haufen mit 3 Monaten. Unglaublich. Und ironischerweise, das hat mich total fasziniert, erscheint Fähigkeit zur Eifersucht praktisch zum gleichen Zeitpunkt. Wo ein Kind fähig wird, einem anderen Kind Zuneigung zu zeigen. Simultan entwickeln sich die beiden Emotionen. Und der Zusammenhang, glaube ich, ist nicht zufällig. Jetzt, wenn ein Kind sich entwickelt, älter wird, dann lernt es mit seinen Gefühlen irgendwann umgehen. Das ist ja klar. Es versteht die Gefühle einzuordnen. Es versteht oder es lernt, mit denen konstruktiv umzugehen. Aber wir sagen, darum sind wir bei diesem Thema, selbst wenn ein christlicher Einfluss für das Kind da ist, unsere Altnatur bleibt bestehen. Das ist das Dilemma. Christus am Kreuz vergibt uns unsere Schuld. Das ist der Kern vom Evangelium. Es findet ein Schuldtransfer statt. Ich bin befreit vom Effekt, den die Sünde hat, in aller Ewigkeit. Ich werde nicht befreit von meiner momentanen Situation, von meiner alten Natur, mit der lebe ich bis ans Ende von meinen Tagen. Und die hat einen DNA-Defekt. Nämlich eben unter anderem die Kapazität zum Neid. Und die Kapazität wird, wir betonen das mit Nachdruck, die Fähigkeit zum Neid, die wird mit der Hinwendung zu Christus nicht eliminiert. Das geht nicht einfach weg. Und das meint der Jakobus, wenn er im Neuen Testament, wir schauen noch die eine Stelle an, im Neuen Testament noch, der Jakobus meint genau das, wenn er schreibt, im ersten Kapitel sagt er, jeder Mensch wird durch seine eigene Begierde, und dazu gehört das Thema, dazu verleitet, Böses zu tun. Ich kann nicht sagen, ja, meine Eltern haben mich so erzogen. Ich kann nicht sagen, ich bin einfach genetisch so programmiert. Auch wenn das ein Teil stimmt, habe ich eine Wahl, wenn wir noch kommen gerade dazu. Wer seine Begierde dann nachgibt, der sündigt, schlicht und einfach. Dass ich so empfinde, ist noch keine Sünde. Wie ich damit nachher umgehe, das ist Progression und davon redet Jakobus. Jetzt noch ganz rasch noch, was hätte der Saul für Optionen gehabt? Was hätte er machen können? Also natürlich, wir verstehen ihn ein Stück weit, glaube ich schon. Und ich glaube, Gott hat Gefühl vom Saul verstanden. Jeder andere Mensch hat sich allweg auch bedroht gefühlt vom David unter diesen Umständen. Aber Gott hat dem Saul geholfen, seine Emotionen mit diesen richtig umzugehen, wenn er gekommen wäre. Wenn er richtig reagiert hätte. Also, was wäre da möglich gewesen? Der Saul hätte doch sein Grundproblem mal angehen können. Er hätte sich doch fragen, wie du und ich auch. Was steht denn da dahinter? Der Saul hat nie wirklich Reue gezeigt über sein frühere Fehlverhalten. Da hätte er noch mal Möglichkeit gehabt. Aber er hat verbissen an seiner Meinung und an seinem Kurs festgehalten. Persönliche Frage. Wie willig bist du, zu deinen Schwächen zu stehen? Gleiche Frage muss ich mir stellen. Wie willig bin ich, zu sagen, Gott, ja, das ist es so. Und ich bin peinlich berührt, dass es so ist. Hilf mir. Und das ist das Zweite. Saul hätte sich doch an Gott wenden können. Absolut. So wie wir wissen, hat er das nie gemacht. Es ist kein Hinweis da. Er hat sich geweigert, Demut zu üben. Bitte, er hätte doch zu Gott kommen und sagen, Gott, ich stelle fest, deine Pläne haben geändert. Ich bin nicht mehr Number One. Der David ist es. Das tut mir leid. Ich sehe das. Ich sehe das. Bitte vergib mir. Ich strebe nicht mehr nach dem Thron. Ich will den Rest von meinem Leben versuchen, einigermaßen auf deinem Kurs zu verbringen. Wäre doch möglich gewesen. Er hätte Gott können bitten, erweich mein Herz. Das ist ein gutes Gebet. Erweich mein Herz. Da, wo ich falsch liege. Wo ich das Gefühl habe, ich habe alles beieinander. Und ich sage ja nicht einmal einen Sünder. Schau das Projekt schnell an. Auf der Rückseite. Erster Satz. Der erste Teil ist ja immer für Menschen, die ehrlich unterwegs sind, auf der Suche denkt. Das heisst, wir enttarnen sie überall, nur nicht bei uns selber. Die Eifersucht und ihre Derivate. Derivate sind Abkömmlinge. Eifersucht ist nicht eine Sünde, die bei sich selber bleibt. Der schlimmste von allen Fehlern, darf ich uns das in Erinnerung rufen, ist der gleiche Tue, ich habe keine. Tun wir gerade nicht mehr. Am Saul ist es nicht einmal in den Sinn gekommen, Gott zu bitten um seine Hilfe. Würde es dir in den Sinn kommen? Du hast schon recht. Harry, kommt es dir in den Sinn? Allah geht zu wenig. Was hätte er sonst noch machen können? Er hätte doch Hilfe holen können. Das, was wir auch machen. Der Saul hätte Hilfe holen können. Wenn nicht von Gott, dann von anderen. Er hat einen Sohn. Ein ganz toller Typ. Wir werden über den Jonathan in dieser Serie alle uns noch ein paar Gedanken machen müssen. Sein eigener Sohn hat ihm Rat erteilt. Ganz sicher. Aber der Saul ist so selbstverliebt. Er braucht keinen Ratgeber. Lass mich fragen. Wen hast du, der dir sagen kann, wie wir es in Hannover gehört haben? Du hast einen Blindflecken. Alle anderen wissen es, nur du nicht. Unglaublich war. Bei mir steht auf meiner Stirn, steht, wenn ich in den Spiegel schaue, frag irgendeine gute Seele, die es barmherzig meint mit dir, was deine Blindflecken sind. Hat jeder. Ist noch interessant gewesen, einer der Vorträge hat den Titel getragen, wie führt man schwierige Gespräche. Passt gut zusammen. Wenn ich zu dir komme, dann hat das, und vielleicht machen wir das mal irgendwann noch. Jetzt sagen wir das. Wir arbeiten jetzt schon so viele Jahre zusammen, du bist so ein Liebesich. Entschuldigung. Ich weiß, dass du es gut meinst mit mir. Hast du bewiesen? Was ist mein Blindflecken? Dann gibt es ein schwieriges Gespräch. Weil er muss ehrlich genug sein. Er könnte sagen, er geht. Wieso soll ich noch Streit haben mit ihm? Ich muss ehrlich genug sein, um zu sagen, was immer er sagt, wird allweg wehtun. Aber ich brauche es. Blindflecken und schwierige Gespräche. Hilfe von anderen holen. Ganz husch noch. Was er hätte können machen. Das ist nicht gerade offensichtlich. Aber findest du nicht, er hätte doch können zum David selber gehen. Wenn eine Beziehung intakt ist. Und ich merke, ich habe diesen riesigen Konflikt. Ist doch so toll, wenn er hätte können sagen, David, wir müssen ein schwieriges Gespräch führen miteinander. Wenn der David fähig war, den Goliath umzulegen, meinst du, er wäre nicht fähig gewesen, mit dem Saul ein vernünftiges Gespräch zu führen und zu sagen, du, wie gehen wir das an? Wie machen wir das? Natürlich hätte er das können. Nur, das bedeutet, dass der Saul ehrlich ist mit sich selber. Wieso ist das so schwierig? Ich weiss die Antwort, weil es eben weh tut. Es tut weh. Es tut weh. Ich will das nicht hören. Und zuletzt, der Saul hätte einfach daran denken können. Hätte sich können, wie du und ich daran erinnern. Um Gottes Willen, er ist doch souverän, der Gott. Letztlich sind die Zweifel vom Saul resultiert aus Zweifel, nicht die Zweifel, der Zorn, muss ich sagen, vom Saul, resultiert aus dem Zweifel, den er hat an der Güte Gottes. Dass sein Plan der richtige ist. Und das trifft uns genauso. Wir hinterfragen, ob Gott es gut meint mit uns. Statt dass wir einfach davon ausgehen, er ist gut. Er meint es gut. Und er ist gerecht. Fehler macht nicht er, die macht mir. Wir vergleichen uns miteinander. Das ist eins der wesentlichen Wurzeln. Haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber das ist für dich offensichtlich wie für mich auch. Je mehr, dass du dich mit anderen Leuten vergleichst, desto neidischer wirst. Findest immer jemanden, der besser ist als du. Findest immer jemanden, der ein bisschen schlanker ist als du. Findest immer jemanden, der ein bisschen besser aussieht als du. Findest immer jemanden, der ein bisschen talentierter ist. Okay, also. Der Paulus mahnt zwei Texte aus dem Neuen Testament zum Schluss noch. Jeder, da geht es genau um das. Jeder soll sich selber prüfen. Sich selber. Nicht ich schaue dir unter die Kappe. Ich schaue bei mir in die eigene Seele, was ich mache und wie ich lebe. Dann will ich erkennen an mir selber, wer ich wirklich bin. Und mich nicht mit anderen messen. Vergleichen. Mach das nicht. Wenn vom heutigen Morgen dir nichts in Erinnerung bleibt, vielleicht, also ich höre auf, mich mit anderen zu vergleichen. Vielleicht hilft das meinen Neidgefühl, meinen Neid, meinen Eifersucht, meinen missgünstigen Gefühlen ein bisschen. Hör auf, mich zu vergleichen. Und Schlussrat. Schlussrat finde ich obercool aus der Sprüche Salomo, Sohn von David. Er sagt, was ich dir jetzt noch sage im Fall, hat mehr Gewicht als alles andere. Much entscheidend. Acht auf deine Gefühle. Wie du denkst und wie du empfindest, das hat Einfluss über das Panorama von unserem Leben. Alright. Predigt zusammengefasst. Drei Statements. Du bist kein Opfer. Sagt er das immer mal wieder. Ich bin kein Opfer, ich bin kein Opfer. Es geht vielleicht nicht so, wie ich es will. Es sind Sachen, die nicht so laufen, wie ich es mir wünsche. Vielleicht bin ich in der Dunkelkammer, wie Dinge. Das war ein hervorragendes Thema. Die Dunkelkammer ist mir auch geblieben, Inge. Ist mir auch geblieben. Ja. Ich bin kein hilfloses Opfer. Ich habe eine Stimme. Ich habe eine Stimme. Und ich kann wählen. Ich kann wählen. Ich habe eine Wahl. Und dann ist es weise, der Weg vom Wohlwollen. Der Weg vom Wohlwollen zu wählen. Das hat nichts zu tun mit den Abstimmungen, die bevorstehen. Nichts Politisches. Es hat nur mit dir und mir ganz persönlich zu tun. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Hey Jesus, wir danken dir für eine Geschichte, die steinalt ist, aber topmodern. Trifft uns ganz persönlich. Du weißt genau, welches unsere Neidobjekte sind. Du weißt genau, welche Sachen an unserer Seele nagt. Wir bringen es zu dir. Wir werden in aller Ehrlichkeit eingestehen, ja, so sind wir, so bin ich. Hilf mir. Gott, hilf mir. Eine realistische Selbstwahrnehmung. Ein ehrliches Bekenntnis. Und das Gespräch. Mit einem lieben Bruder und einer lieben Schwester. Bitte zeig mir. Wenn ich selber nicht sehe, vielleicht siehst du etwas. Und wenn ich selber weiss, dann erbitte mir deine Barmherzigkeit, Wir danken dir für deine Vergebung. Auch das ist an deinem Kreuz gezahlt worden. Umso mehr, wenn wir mit offenen Augen, mit einem weichen Herz und in Demut unseren Weg mit dir gehen. Wir bitten für unsere Geschwister, die im Urlaub sind, die die Sportwoche geniessen. Danke dir um Bewahrung für jedes Einzelne, für gute Erholung, für jedes. Danke dir für die, die kommende Woche noch gehen können. Und ich dich bitten, dass du uns mit allen Herausforderungen, die in der nächsten Woche einzelne von uns bevorstehen, dass du uns begleitest, wie nur du das kannst. Um deines Namens willen. Amen.